Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Und ich musste gerade leicht lachen, vielleicht hat man es gehört. Und zwar sehen Robin und ich uns gerade, weil wir haben euch ja angekündigt, dass wir einige große Veränderungen planen bei Radio England. Und eine davon, die testen wir heute mal aus. Und zwar wollen wir demnächst auf Videopodcast umsteigen. Das heißt natürlich, dass unsere Podcast ganz normal, wie ihr es kennt, auch in Audioform erscheinen. Aber für die, die es wollen, auch in Videoform. Und das werden wir heute mal austesten. Das Ergebnis hängt davon ab, ob wir es heute schon veröffentlichen oder erstmal nur für uns behalten. Aber in den nächsten Wochen soll es auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Aber ich muss sagen, es ist wirklich berauschend, dich dabei anzuschauen.
Ja, learning by doing. Wir stürzen uns einfach mal rein und haben hier unser Aufnahmesetup etwas abgeswitcht. Aber für euch ändert sich auf jeden Fall nichts. Mindestens den Audio-Podcast hört ihr. Alles wie gewohnt. Und ich kann es nur zurückgeben. Sich hier gegenseitig zu sehen, ist schon ein Upgrade, ne?
Es ist echt Wahnsinn. Und die zweite Neuerung, die schieben wir direkt mal nach. Komm. Und zwar möchten wir uns viel stärker auch auf Social Media konzentrieren. Und da haben wir jetzt quasi einen Transfer getätigt. Die Leute, die uns bei Instagram folgen, die haben das schon gesehen. Da kann man uns ja folgen unter Radio England FM. Wir haben nämlich auch einen neuen TikTok-Kanal uns ins Haus geholt. Mittlerweile haben wir also Instagram und TikTok. Und da wir beide ja mittlerweile mit dem Podcast und allem drum und dran mehr und mehr die Hände voll haben, haben wir uns, wie gesagt, für jemanden ins Haus geholt. Und das ist Marcel. Den kenne ich schon ziemlich lange. Ist auch positiv, absolut fußballverrückt, Premier League-Fan und auch ein aufstrebender Fußballkommentator, würde ich es mal nennen. Und ich weiß, wie er arbeitet. Ich weiß, dass er Feuer hat. Und dementsprechend ist es, glaube ich, eine echt gute Akquisition für uns. Und wir machen jetzt zusammen geilen Content, geilen Premier League-Content auf Instagram und auf TikTok. Für alle TikTok-User, Radio England heißen wir da, also ohne FM, einfach nur Radio England, wie unser Podcast-Name. Und da gibt es auch schon zwei Videos, auch ein sehr witziges Vorstellungsvideo, wie ich finde, das haben wir auch schon gedreht, wo man uns auch zusammen vor der Kamera sieht. Und also Videopodcasts demnächst und jetzt TikTok und Instagram mit viel besserem, viel geilerem Content, um halt auch einfach die Community ein bisschen größer zu machen und um bekannter zu werden.
Es tut sich was. Wir arbeiten im Hintergrund, wir haben es versprochen und jetzt Step by Step kommen die Umsetzungen. Ich glaube, auf Instagram sieht man ja auch schon die zwei Videos, die es auf TikTok gibt. Also da auch sehr, sehr, sehr gerne vorbeischauen. Aber ich glaube, das war jetzt genug Vorgeplänkel. Wir springen rein, weil es gibt ja eine Riesenschlagzeile, so ein bisschen der Elefant im Raum. Wir besprechen die Saison und die Saison hat einen Meister. Es ist durch. Liverpool wird's. Wie fühlst du dich? Hat es noch was in dir ausgelöst? Ist jetzt natürlich nicht das Foto-Finish, was wir uns gewünscht haben.
Es hat schon was gemacht mit mir, bin ich ehrlich. Weil jetzt hast du halt diese Sicherheit. Ne? Wir haben vorher mal gesagt, okay, die werden es. Aber es war nicht so richtig klar, wann werden die. Es wird nochmal spannend. Und jetzt haben sie es halt perfekt gemacht mit dem Sieg gegen Tottenham. Und die Stimmung, die war schon sehr gelöst. Im Anfield Stadium, habe ich mir gedacht. Und beim Zuschauen hast du auch gemerkt, die Emotionen, die bei allen rauskamen, das war so eine pure Erleichterung. Also vor allem Slot. Und bei manchen Spielern habe ich es auch gesehen, wie so ein bisschen alles abgefallen ist und dieses lange Hin und Her. Wann wird es jetzt endlich soweit kommen? Das haben sie halt jetzt beendet. Wir haben ja schon ein lockeres Vorgespräch gehabt. Und da habe ich schon bei dir anklingen gehört, dass du es jetzt nicht so berauschend fandest, wie ich vielleicht, ne?
Ja, ich bin zweigeteilt. Also ich finde, die Stimmung an sich, diese Meisterfeier, der Moment, wo es dann durch ist, der Abpfiff. Ich finde, da war mehr drin. Da habe ich mir mehr versprochen, wenn Liverpool Meister wird, irgendwie. Natürlich war die Stimmung gut, aber eher gelöst, wie du sagst, eher erleichtert und nicht die Ekstase, die du hast, wenn vielleicht auch noch nicht klar ist, dass du Meister wirst. Ich glaube, das ist psychologisch eine ganz andere Geschichte. Aber kein Plattsturm, keine Riesenszenen. Trotzdem natürlich, You Never Walk Alone, als es dann gesungen wurde vom ganzen Stadion mit den Spielern. Da waren schon viele Gänsehautmomente dabei. Also ich möchte es überhaupt nicht kleinreden, nur so der erste Impuls war, da geht mehr.
Ja, ich habe mich auch gefragt, warum. Also mit deinen Emotionen bist du ja nicht ganz alleine. Und es war definitiv jetzt nicht dieser riesen Tag, ne, von dem alle noch in 30 Jahren sprechen werden. Aber das war auch, glaube ich, einfach ein bisschen des Faktes geschuldet, dass sie halt keinen wirklichen Konkurrenten mehr hatten. Es war jetzt halt nicht dieser Zweikampf, wo du dann am vorletzten Spieltag zu Hause alles sicher machst. Sie waren ja wirklich alleine da unterwegs, haben einsam ihre Kreise gezogen. Und es war, wie gesagt, nur noch eine Frage, wann schaffen sie es? Und das haben sie jetzt halt zu Hause geschafft, wirklich mit einem tollen Spiel, mit einem tollen Sieg gegen Tottenham, die ja sogar in Führung gegangen sind durch den Ex-Liverpooler, durch Dominic Solanke. Der hat, glaube ich, nur mal ein Tor für die geschossen in seiner ganzen Zeit bei den Reds. Und jetzt kommt er hier zurück und macht direkt das Party-Vermiesungstor. War auch ein starker Kopfball, wie ich fand. Und da war das Anfield Stadium mal kurz ganz, ganz leise, ne?
Ja, so haben sie es sich nicht vorgestellt. War relativ am Anfang, 12. Minute, fliegt eine Ecke rein. Solanke steht in der Luft, setzt den Ball richtig gut und dann steht es 1-0 auswärts. Ich glaube, die wussten auch gar nicht so richtig, was abgeht. Torjubel war auch ein bisschen verhalten, weil irgendwie natürlich der ganze Tag anders geframed war. Aber Liverpool sollte dann die Rache bekommen, denn es dauerte nicht lange. 16. und 24. Minute treffen Luis Diaz und McAllister und dann steht es schon 2-1. Und der Rest ist Geschichte, weil dieser Fußballtag, allein das, was auf dem Platz passiert ist, sportlich, war genau dem angemessen, was passiert ist. Ein englischer Meister macht eine richtig, richtig gute Heimpartie.
Ja, vor allem noch McAllister. Also ich werde wirklich mehr und mehr zu einem Fan. Du bist es ja schon länger als ich. Aber der hat ja schon vor ein paar Wochen diesen Hammer da gegen Fulham ausgepackt, wo sie trotzdem verloren haben. Aber der war schon wirklich geisteskrank. Und jetzt der hier, der war ja auch, also der war fast noch schwieriger, ne? War sein schwacher Fuß, hat ja auch nicht viel Anlauf gehabt. Und dann haut der mal sowas von unter die Latte da mit Vollspeed. Was ein Tor, dann war es das 2:1, nämlich Gakpo trifft noch zum 3:1 vor der Pause. Und das war eine Phase, wo ich dachte, Tottenham, Tottenham, was geht da schon wieder ab bei euch? Wo die wirklich auseinanderfallen, wo du denkst, jetzt kannst du auch vor der Pause noch 5:1, 6:1 gleich stehen, weil die kommen nicht mehr aus dem Strafraum raus. Und du hast das Gefühl, jeder Angriff kann jetzt irgendwie sitzen bei Liverpool. Und das sind einfach diese Phasen, wo du denkst, sie haben gute Zeiten, wo sie echt schön Fußball spielen, wo sie ansehnlich Fußball spielen, aber defensiv, was das da ab und zu für ein Harakiri ist, ohne Worte.
Waren am Ende nur Zuschauer. Also nach dem 1-0 kam nicht mehr viel. Sie wurden hergespielt phasenweise. Die Tore fallen dann wirklich sehr, sehr schnell. Und wenn es schlecht läuft, steht es eben schon früher 4, 5, 6, 1. Sie haben das noch ein bisschen überstanden. Vicario hat ein, zwei Dinger gut rausgeholt. Aber in der zweiten Halbzeit wurde es dann trotzdem noch dicker, weil natürlich der Mann der Saison noch trifft, Mo Salah zum 4:1 und das 5:1 wird dann erzwungen. Am Ende ist es ein Eigentor von Udogi und 5:1, standesgemäß, deutlich, am Ende Tottenham ohne jegliche Chance, haben keine Werbung gemacht für sich in irgendeiner Weise, konnten keinen Kampf dagegen setzen. Aber das soll auch nicht Thema dieser Folge sein, weil das, was folgte nach diesem 5:1, ist die wohlverdiente Meisterfeier und dieses Spiel am Ende nur Randnotiz, sind wir ehrlich.
Genau, sie waren am Ende wirklich nur Statisten hier an diesem Liverpool-Tag. Und ich habe mir auch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Jetzt begegnen einem ja überall diese Rekorde, diese Fakten. Ich habe einfach mal so ein paar mehr rausgezogen. Liverpool zieht damit nach Ligatiteln gleich mit Man United bei mehr europäischen Trophäen. Das heißt, Liverpool ist der erfolgreichste englische Verein und nicht mehr die Red Devils. Arne Slot wird der erste Trainer aus den Niederlanden, der die Premier League gewinnt. Und Van Dijk wird auch der erste nicht-britische Kapitän, der mit den Reds Meister wird. Was davon findest du am beeindruckendsten?
Also das, was raussticht, ist doch die Historie, oder? 20 Ligatitel sind es jetzt, sie ziehen gleich mit Manchester United. Liverpool gegen United ist ein ewiges Duell. Wer hat die größere Mannschaft, wer ist der größere Verein, Fanszene, Struktur? Und dieser Vergleich geht im Moment ganz klar Richtung pro Liverpool. United geht genau in die andere Richtung. Da geht nicht mehr viel zusammen. Du hast fast nur negative Schlagzeilen. Und Liverpool ist dem Peak ziemlich nahe. Die spielen eine fast fehlerlose Saison, wurde natürlich nicht herausgefordert, kommen wir später noch zu, aber die Premier League-Saison war überragend. Sie sahen in der Champions League lange unschlagbar aus, sind dann gegen ein richtig gutes Paris rutschen gegangen. Ja, aber trotzdem, was sie phasenweise gemacht haben, sie waren dominant und sahen aus wie das beste Team Europas. Und das war schon beeindruckend, so den 20. Titel zu holen. Du sagst es, wenn wir die Internationalen dazu holen, sind sie eh ganz vorne. Das ist das, was für mich drüber steht, dass dieses Liverpool, dieser Verein einfach ganz, ganz groß ist.
Kurze Frage, wie hat Slot das gemacht? Keiner kannte ihn vorher. Er kam als der Nachfolger des großen Jürgen Klopp und der Mann mit der Glatze aus Holland, der macht's.
Ich habe nicht damit gerechnet. Wir schauen uns ja bald die Saisonprognose nochmal an von uns. Da werde ich nicht gut wegkommen, vor allem auch bei dieser Personalie nicht, weil ich der festen Überzeugung war, dass das ein brutal schwieriger Trainerjob ist. Ja, Jürgen Klopp hat ein unfassbar gutes Fundament gebildet. Ich glaube, das wussten wir, dass er in ein gemachtes Nest kommt. Aber auf so einen Charakter, auf so eine Trainerikone zu folgen, das ist nicht leicht. Also die Autorität aufzubauen, den Draht zu den Spielern, in so ein System zu kommen. Ich habe es mir sehr schwierig vorgestellt, aber er hat mich eines Besseren belehrt, hat am Ende sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht und ist einer der fünf Premier League-Trainer, die in der Debütsaison Meister wurden. Wer hat es vorher gemacht? Conte bei Chelsea, Pellegrini
Mourinho.
bei City, Mourinho ebenfalls Chelsea und Ancelotti. Also diese Reihe, wo er sich da reinsetzt, das ist oberstes Tier.
Ja, und ich denke, also Slot hatte ja nach dem Abpfiff auch die Jürgen Klopp-Gesänge angestimmt, weil dieses komische Playback oder dieses schöne Playback, Jürgen Klopp stimmt beim Abschied diesen Song an, Arne Slot, na na. Und jetzt macht Slot halt das Gleiche mit Jürgen Klopp, natürlich sehr, sehr schön, zeigt auch irgendwie, dass er die Lorbeeren ja nicht nur auf sich legen will, weil ich denke, er weiß ja besser als jeder andere, dass er sich hier echt in ein gemachtes Nest gesetzt hat. Also die Mannschaft, die war ja fertig. Und ich habe auch noch einen sehr schönen Satz gelesen die letzten Tage. Jürgen Klopp war sich ja auch nicht zu schade, um mir nochmal selbst den Umbruch zu vollziehen und dann zu gehen. Das Mittelfeld zum Beispiel hat Klopp ja nochmal umgekrempelt vor seinem Abschied. Da waren ja früher so Spieler noch wie Henderson, Wijnaldum und so weiter. Als er ging, war das ja Szoboszlai und McAllister. Und damit wurde jetzt ja auch Slot am Ende Meister. Also die Mannschaft, die war ja schon eigentlich fertig. Jetzt hat er eben auch eine Saison gebraucht, wo er keinen großen Konkurrenten hat, wie City die letzten Jahre das immer war. Und halt, er musste noch einige Sachen trotzdem richtig und besser machen als Klopp. Und zum Beispiel war das halt die Mittelfeldachse, die musste stimmen. Da hat er vor allem in der ersten Hälfte mit Grafenberg ein überragendes Händchen gehabt. Und Szoboszlai war am Ende auch der Spieler, der in die vordere Reihe häufig durchsticht und diesen Wijnaldum-Part von früher gibt, derjenige, der aus dem Mittelfeld gefährlich wird. Plus halt die funktionierende Viererkette mit Van Dijk als Stabilisator hinten drin und Salah als Weltklasse-Außenstürmer. Das war halt die Erfolgsachse.
Ohne echte Nummer 9, das vielleicht noch am Rande. Und ich finde, du sagst es genau richtig, das Mittelfeld war der Schlüssel. Du hattest funktionierende Spieler, neue Spieler, die sich schon eingewöhnt haben unter Klopp, aber Gravenberg in diese Zentrale zu setzen, als Anker, als jemanden, der so viel von deinem Defensivbereich covert, der Bälle abfängt, der große Schritte macht, das war so beeindruckend und so wichtig für diese Grundstabilität des Teams. Und das ist Arne Slot, das hat nicht Klopp gesehen, das hat nicht Klopp verändert, sondern das ist auch sein Verdienst. Deswegen am Ende kommt er in ein sehr gutes Team und macht daraus ein Meisterteam und das ist dann Top-Trainer. Also du kannst ihm wirklich nichts vorwerfen in dieser Saison, wenn wir auf die Liga gucken. Das war dominant. Man hatte fast das Gefühl, das ist vielleicht der einzige Schönheitsfehler, sie mussten nicht auf 100% gehen. Es gab selten Phasen dieser Saison, wo sie richtig gefordert waren. Das wirkte so ein bisschen wie im Schongang. Irgendwie, wenn sie mal geschwächelt haben, hat Arsenal auch nicht gepunktet. City hat nur mit sich selber gekämpft und am Ende marschierst du so durch und dann ist es Erleichterung und nicht Ekstase. Ich glaube, weil die anderen so enttäuscht haben.
Finde ich einen sehr nicen Punkt und vielleicht wird Ihnen das auch zum Verhängnis in der Rückschau in 5, 6 Jahren, dass eben dieser Titel doch nicht der sein wird, den alle noch in Erinnerung halten werden, weil es halt kein großer Zweikampf war. Sie hatten am Ende keine richtige Konkurrenz, das hast du sehr schön gesagt, wie ich finde. Aber trotzdem ist da jetzt die Frage, was macht das mit denen? Also wird die das jetzt zur neuen Höchstform treiben und die werden jetzt die Dominatoren, was sicherlich nicht nur an ihnen alleine liegen wird, wenn City nochmal zurückkommt, wenn Arsenal diese Mittelstürmer holt. Ich denke, dann könnten wir die nächsten Jahre einen sehr spannenden Zwei-, vielleicht sogar Dreikampf haben. Die Frage ist halt, was machen die anderen im Sommer, ne?
Ich bin super gespannt. Also, wir haben jetzt bei Liverpool noch nicht lange die Gewissheit, dass eben Salah und Van Dijk bleiben. Und wenn wir über die Gesichter der Saison reden, ich versuche wirklich stark, einen Case für Gravenberg zu machen. Aber es ist nicht haltbar. Es sind Van Dijk und Salah. Die beiden sind über sich hinausgewachsen. Und wenn du die halten kannst, was jetzt passiert ist, da ist nicht viel zu sehen, warum das droppen sollte in der Leistung, warum sie schlechter werden sollten. Das Gerüst bleibt, der Trainer bleibt. Es ist ja auch Du sagst, der Umbruch war schon geschehen. Jein. Also Klopp hat viele, viele Änderungen gemacht, hatte dann dieses eine Jahr, wo er Anlauf genommen hat. Und jetzt kam Slot. Das ist eigentlich nicht der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, dieses neue Projekt ist auf dem Höhepunkt. Ich würde sagen, das ist was, was sich immer noch entwickeln kann, finden kann. Und wenn er da schafft, einfach nicht diese Bequemlichkeit reinkommen zu lassen, wenn Salah und Van Dijk das Level halten können, du musst mit ihnen rechnen. Und Stand jetzt, wenn du so eine Saison spielst, bist du auch fürs nächste Jahr Topfavorit.
Ja, absolut. Noch eine andere Frage, die mich auch beschäftigt hat. Was macht das so mit der Legacy? United, Liverpool, jetzt ziemlich gleich auf, ne? United definitiv noch der Club mit der größeren Fanbase weltweit. Aber du musst sagen, die letzten 5, 10 Jahre, Liverpool in einer anderen Welt, was Erfolg angeht, was, ne, was Leistung angeht. Können wir jetzt immer noch sagen, dass United der strahlendste Verein der Insel ist? Wenn wirklich der erfolgreichste Verein, nicht nur was gerade halt die Performance angeht, sondern auch noch was Titel angeht, mittlerweile der LFC ist.
Ich habe es eingangs so ein bisschen versucht für mich zu formulieren. Liverpool ist jetzt faktisch größer. Aber die Frage ist, ob sie in der Wahrnehmung auch größer sein werden. Und da bin ich mir nicht sicher, weil du mit von Klopp zu Arne Slot jetzt eher in der Außenwahrnehmung, in der, ja, wie sehr scheine ich über die englischen Grenzen hinaus, vielleicht einen Schritt zurück gemacht hast. Und ich bin mir nicht sicher, wie lange es dauern wird, bis man anerkennt, wie gut dieser Job war, wie gut dieses Team ist und was die eigentlich für eine Spielzeit gemacht haben. Weil ich finde, aktuell geht es noch ein bisschen unterm Radar. Man redet sehr viel über die anderen, die eben nicht performt haben. Und ich glaube, wenn wir über Strahlkraft reden, über das Aushängeschild des englischen Fußballs, kann United noch mithalten, aufgrund der alten Tage, aufgrund der großen Namen. Aber klar ist, ich glaube, den objektiven Titel, den musst du einfach mittlerweile Liverpool geben.
Noch eine steile These von mir. Ich glaube, Trent bleibt ja mittlerweile. Ich sehe das irgendwie kommen. Ich sehe irgendwie kommen, dass Trent auch noch bleibt. Weil, so wie er sich halt, das ist jetzt Kaffeesatzleserei, aber wie er sich jetzt die letzten Tage verhalten hat, dann rutscht auch hier und da jemand mal was raus, wo ich denke, haben die da irgendwie in der Kabine was besprochen? Ich glaube, das war gestern entweder Gakpo oder Gravenberch, der meinte, Virgil und Mo sind ja schon geblieben, Trent ja vielleicht auch, noch mal schauen, was passiert und so weiter, ne? Also, das würde ich auf jeden Fall noch nicht ausschließen. Und wie ich ihn so die letzten Wochen beobachtet habe, würde ich fast eher denken, Tendenz ja.
Ich auch. Also alles, was man zwischen den Zeilen liest, ist positiv. Es gab jetzt noch einen Lippenleser, der ein Gespräch aufgezeichnet auf seine Weise hat und hat so ein bisschen übersetzt und gesagt, er ist sich sehr sicher, dass am Anfang dieses Gesprächs kommt Liverpool-Owner Henry und geht zu ihm und sagt, Trent, du musst das Richtige machen. Und er sagt dann nur so, ja. Und dann geht es so ein bisschen auseinander. Aber das ist ja für mich der Beweis, es ist nicht durch. Es ist eben nicht entschieden, es ist kein Vertrag unterzeichnet und das hörst du aus diesen ganzen Äußerungen, das von Gakpo, das jetzt, was man glaube ich nicht mithören sollte und die Indizien sind schon positiv in die Richtung. Der Torjubel sieht dann im Nachhinein nochmal anders aus. Ich dachte, er schließt da ab, ich dachte, es ist sein Abschied, ich dachte, er hat schon unterschrieben, dann hätte das auch Sinn gemacht. Ist der Vertrag nicht unterschrieben und du jubelst so, du hast so Äußerungen, das klingt nach Verbleib.
Ich denke das auch. Also auf jeden Fall ist es noch nicht entschieden, glaube ich. Er hat noch nirgendwo unterschrieben. Und jetzt nach diesen Tagen bei Liverpool, da willst du doch nicht weg, oder? Und jetzt vor allem siehst du gerade Real, die ja so ein bisschen ihre dunkle Seite zeigen, ne? Copa del Rey, wie sie sich da verhalten haben. Ich hätte keinen Bock, gerade dahin zu gehen. Du weißt nicht, wer im Sommer da übernimmt. Jetzt kein Bock ist, ne? Nehme ich zurück, lösche das. Aber es ist auf jeden Fall eine Unsicherheit da. Ancelotti ist weg. Spieler rasten aus. Es ist nicht wirklich das Erfolgskonzept zu sehen. Vini und Mbappé können anscheinend nicht so gut zusammen. Also ich würde jetzt gerade wirklich lieber bei diesem perfekten Gerüst Liverpool bleiben, die in der Champions League auch nah dran waren, schon jetzt nur gegen Paris ausgeschieden sind. Also ich würde halt auch da bleiben, was das rein sportliche angeht, ne?
Ja, tue ich mich schwer. Ehrlich gesagt, tue ich mich schwer, jetzt zu sagen, dass Liverpool aktuell sportlich die bessere Adresse ist als Real. Ich glaube, das kann auch ganz schnell wieder kippen. Und diese chronischen Gewinner, du hast ja trotzdem noch in der Mannschaft. Ich weiß, dass gerade alles schlecht ist und ich bin der Erste, der sich aufgeregt hat über Verhalten, über Äußerungen, über alles, was da abgeht. Aber du musst denen eben diesen Punkt geben. Über die letzten 10, 15 Jahre gibt es kein größeres Team. Und das ist kein Zufall, das haben die sich erkämpft. Die späten Siege und Co. Und ich glaube, dass sie schon noch drüber sind. Aber wenn du natürlich aus der eigenen Jugend kommst, hast du diese ganzen emotionalen Argumente. Das ist für mich eher das, was, glaube ich, überwiegt. Wenn du jetzt You Never Walk Alone in diesem Stadion mit der Stimmung, mit den Jungs an deiner Seite singst, ich glaube, das reicht. Ich glaube, das könnte am Ende den Ausschlag geben. Und diese ganze Unruhe in Madrid kann dann natürlich auch noch beitragen.
Schreibt es mal in die Kommentare, Leute, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Liverpool, Real, was würdet ihr gerade machen? Oder was denkt ihr, was Trent machen wird? Kann man so ein bisschen zweiteilen, die Frage. Wären wir, glaube ich, auch sehr gespannt, was ihr da denkt. Und ja, auf jeden Fall Liverpool kürzt sich hier am 34. Spieltag endgültig zum englischen Meister nach dem 5-1-Sieg gegen Tottenham. Und ich würde sagen, wir schauen dann gleich noch auf den zweiten Teil der Folge. Und das ist natürlich der FA Cup, weil dort standen jetzt die Halbfinalspiele an und die finden ja bekanntlich in Wembley statt. Und da hatte ich ja auch meine Aktien drin, weil Villa überraschenderweise mal wieder ins Halbfinale eines Pokals gekommen ist. Leider gegen unser absolutes Angstteam, unseren Angstgegner Crystal Palace mit Oliver Glasner. Das zweite Halbfinale hieß Nottingham gegen Man City. Also, wie ich finde, eigentlich zwei total ausgeglichene Spiele, wo du von vornherein nicht wirklich sagen konntest, wer kommt da jetzt unbedingt weiter. Und ich denke, ich mache es ganz kurz. Wir sprechen dann gleich lieber über den Ausblick. Crystal Palace fertigt Villa vollkommen zu Recht ab mit 3-0. Es war unglaublich einfach für Palace. Palace, wie gesagt, absolute Angstgegner von uns, haben die letzten Spiele 5-0, 3-0 gewonnen, weiß ich gar nicht mehr. Mateta, Eze und Sarr vorne. Absolute Horrorspieler, haben alle Pace, sind körperlich und die kriegst du nicht mehr eingefühlt. Und dann diese furchtbare 3-4-2-1-Taktik von Glasner, da kriegst du, also wir kriegen da nie Zugriff drauf. Ich weiß nicht, ob wir die jemals schlagen werden. Und Villa im Moment auch unruhig mit Watkins, Rashford, Champions League aus, dann diese Liga-Pleite. Und es ist gerade bei Villa auch alles irgendwie furchtbar. Deswegen wusste ich, dass wir da verlieren werden. Und viel zu einfach für Palace. Trotzdem riesen Glückwunsch an Palace und an Glasner, die jetzt im Pokalfinale stehen werden.
So sieht's aus für Villa, eben wirklich eine gebrauchte Woche. Du hast es kurz angesprochen, es gab auch noch in der Liga am Dienstag, also unter der Woche, das Ganze wurde eben wegen des Halbfinalspiels verschoben. Gab es die Niederlage gegen City, da ist man 1:2 unterlegen gewesen. Rashford per Elfmeter und dann gab es ganz, ganz spät ja, den Gegentreffer. Ich habe es mir angeguckt und ich musste mich sehr zusammenreißen, dich nicht direkt danach zu nerven. Ich glaube, ich habe es in einer Nachricht doch getan. Aber das tat auch
Nein.
richtig weh. Also es war für Villa so wichtig. Und dann schiebt ausgerechnet Mateusz Nunes dem Pep Guardiola fehlende technische und kognitive Qualität zugeschrieben hat, um auf der 6 zu spielen. Deswegen spielt er tatsächlich eher rechts hinten. Und dass der den dann über die Linie schiebt, super, super unglücklicher Spielverlauf. Zusammen mit dem Halbfinale ein Dämpfer für die, ja, zugegebenerweise ja sensationell guten Wochen davor.
Ja, also dieses City-Ding hat mich auch schon maximal gebrochen. Und dann war es City zum zweiten Mal, die da in einer Woche gewinnen können, weil sie eben auch noch gegen Nottingham Forest gewinnen. Und ja, ziehen das Spiel locker mit 2-0 gegen Forest. Rico Lewis und Gvardiol sind da erfolgreich. Ansonsten auch ziemlich überlegen. Klar, Forest auch hier und da mit ein paar Chancen, aber City am Ende auch gut durch. Und am Ende heißt es hier also 2-0 für City und 3-0 für Palace. Und so werden sich beide Mannschaften im Finale in Wembley gegenüberstehen am 17.05. Und da ist jetzt unsere Frage, auf die wir hier schauen wollen. Rechnen wir da Palace, rechnen wir da Oliver Glasner eine gute Chance aus, Pep zu schlagen?
Ja, ich mach's kurz. Ich glaube ja. Ich finde Palace so gut, so strukturiert, so eklig. Wir haben uns zum Glück letzte oder vorletzte Folge mal ein bisschen Zeit genommen, um drüber zu reden. Dieses Konstrukt, was der aufbaut nach diesem katastrophalen Saisonstart, ist einfach super stabil und richtig erfolgreich. Hätten sie diesen Start nicht gehabt, sprechen wir auch über ganz andere Tabellenregionen. Sie haben wirklich Highlight für Highlight drin, auch jetzt gegen Arsenal das Spiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, diesen Chipper von Mateta, wo er den am Ende noch zum 2:2 über den Torwart legt. Da ist so viel Selbstvertrauen drin. Sie haben richtig gute Talente, viel Tempo in der Innenverteidigung, um Konter abzufangen, viel Tempo vorne, Qualität. Da findet sich was. Und ich möchte im Moment auch nicht gegen sie spielen. Dass sie Villa schlagen, war kein Zufall. Dass sie die letzten Wochen so gut sind, auch gerade gegen die Top-Teams, ist kein Zufall. Und in dem Endspiel, ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Geld überhaupt auf City setzen würde.
Wenn ich jetzt trotzdem eine Schwäche bei Palace suchen müsste, würde ich sagen, das ist immer noch ihre Defensive, weil da kannst du sie schon knacken. Also da haben sie natürlich ein paar gute Jungs drin, ne? Mark Gay, haben mit Henderson auch mittlerweile einen guten Torwart, der da sicher steht. Lacroix in der Mitte macht es auch echt gut unter Glasner, muss ich sagen, hat er ja auch hauptverantwortlich damals schon geholt. Und dann spielen sie eben diese Dreier-Fünfer-Kette, halt je nach Situation gerade. Und dann auch eher ein technisches Mittelfeld mit Wharton jetzt hier gegen Villa und Kamada. Also mit einem großen, bulligen Angriff, Schrägstrich offensiven Mittelfeld, kannst du dagegen ankommen. Und dann gilt es halt, die Taktik richtig zu wählen. Und die hat Villa halt auch wirklich furchtbar hier gewählt. Also was die da gespielt haben, ich weiß es nicht. Aber du musst halt gegen Palace dagegenhalten, habe ich mir gedacht. Du musst mit Tempo über die Außen dagegenhalten. Du musst Leute haben, die Power haben, die in die Duelle gehen, die Zweikämpfe gewinnen können, die auch mal gallig sind. Also du musst da wirklich so ein bisschen ihre Philosophie spiegeln. Und wenn du damit irgendwie den feinen Technikern gehst, wirst du einfach, ja, du wirst kaputtgerannt und auch kaputt gekämpft.
Also was Palace eben immer wieder gut macht, ist dieser Weg über die Zehner, die entweder über den Flügel kommen oder eben so leicht eingerückt und dann ist es super schwer, diesen Raum zu decken. Wenn Mateta gegen die Innenverteidiger geht und die beiden Zehner eben zentral sich dahinter schieben, auf den abtropfenden Ball, auf das Zurücklehnen warten, dann musst du dich schon als Sechser super gut koordinieren, um die Räume schnell zu schließen. Die Außenverteidiger können nicht ganz reinrücken, weil sonst die Flügelverteidiger von Palace wieder überlaufen. Also dieses ganze Konstrukt, diese Offensivtaktiken zu verteidigen, das ist nicht intuitiv. Du musst dich da wirklich gut drauf einstellen. Natürlich kann Pep Guardiola das, aber ich glaube, Palace da als Gegner ist echt eklig. Also, komm, ich sag's, ich bin leicht bei Palace bei dem Endspiel. Wie sieht's bei dir aus? Kriegen wir eine Prognose?
Also, Herz würde sagen, Glasner holt sich den Titel. Aber ich weiß nicht, ob ich in einem großen Finale, worauf die Zeit haben, sich vorzubereiten, gegen City setzen würde. Weil das ist ja mittlerweile auch wiederum ein anderes City als das City, was wir vor 4 Monaten gesehen haben. Die sind noch nicht wieder so bärenstark wie sonst, aber die haben sich trotzdem gefangen. Ne? Und klar ist Palace stark, aber wie gesagt, City hat halt auch die Stärken in der Offensive. Und wenn da auf einmal mal Mouche, Foden wieder anfangen, irgendwie richtig zu zaubern, dann können die da auch gegenhalten. Und City holt's. Ich glaub, das könnte eng werden, es kann auch ein Festival werden, aber ich würde mal eher sagen, Tendenz City gerade, auch wenn es mir irgendwie schwerfällt.
Okay, wir haben mal wieder kontroverse Aussagen, an denen ihr uns messen könnt. Das Ganze kommt noch. Im Moment spannende Wochen. Wir haben den Meister, wir haben die Halbfinals, die eben entschieden sind und jetzt ein Endspiel, auf das wir uns freuen können. Es gab noch ein, zwei Storys so rundherum, was passiert ist. Würde ich gerne einmal kurz mit dir aufräumen. Das eine betrifft einen meiner Lieblingsspieler dieser Liga, würde ich sagen. Einer, der einfach ein Held ist. Es geht um Jamie Vardy. Absolute
Stimmt.
Legende, einer
Ja.
der coolsten Typen, unangepasstesten Fußballer überhaupt, den wir jetzt noch mal ein Jahr in der Premier League haben spielen sehen dürfen. Das Ganze endet aber, er trennt sich von Leicester, diese Liebesgeschichte endet. Der letzte Spieler, der aus dem Meisterkader noch übrig geblieben ist, der Mann verlässt das Schiff, hat immer gesagt, dass er Leicester, solange er ihnen nützlich ist, bleibt, hat alle Angebote ausgeschlagen. War eben dankbar dafür, dass Leicester damals, als keiner an ihn geglaubt hat, das getan hat. Eine der ganz großen Liebesgeschichten. Und ich hoffe wirklich, falls ihr Jamie Vardy in seiner besten Form nicht mehr in Erinnerung habt, es vielleicht nicht mitbekommen habt, weil ihr noch zu jung seid, schaut euch die Highlight-Videos an. Das war ein Stürmer, den habt ihr noch nicht gesehen. Nicht vergleichbar.
Ich habe genau das, was du jetzt gesagt hast, gemacht die Woche, als es rauskam. Und ich habe mir den Film angeschaut aus Leicesters Meistersaison. Da gibt es so eine quasi, so eine, ja, einfach Collage der Spiele und der Highlights aus den jeweiligen Spielen von allen, ich glaube nicht von allen 38, aber von so ziemlich vielen aus der Saison. Und das war unfassbar, was Riyad Mahrez und Jamie Vardy da zusammen gezaubert haben. Prime Vardy, ein absolutes Stürmermonster. Wer war es? Ich glaube, es war Ramsdale, wo ich ein Interview gesehen habe, wo er gefragt wurde, was sein unangenehmster Stürmergegner war in der Premier League. Und er meinte Vardy, weil er alles konnte. Ramsdale meinte, du kannst dich darauf nicht einstellen. Der Mann, der kann einen eiskalten, flachen Abschluss, der umkurvt dich, wenn er will, der kann dich chippen, der kann ein Traumtor machen. was der in der Saison, in der Meistersaison für Traumtore gemacht hat. Dieses eine Tor da, wo er den Ball einfach Volley von rechts aus 25, 30 Metern ins Tor haut. Unfassbar. Und ja, ich glaube, jetzt fast 13 Jahre im Verein, kam damals für 1 Million von Fleetwood. Wie gesagt, ist aus dem Non-League-Football kam, der ist Meister geworden mit dem Nationalspieler. Hatte, glaube ich, auch gute Angebote von Chelsea unter anderem. Also wäre auch fast mal zu Chelsea gegangen, aber ist immer da geblieben. Jetzt nochmal Premier League gespielt mit ihnen. Und was für ein Mann. Also ich glaube, du hast ihn ja vor allem auch gefeiert wegen seinen Torjubeln, ne?
Ja, die konnte auch noch. War natürlich einer, der sehr gerne provoziert hat. Neil Mopay wird ja auch immer wieder mit ihm verglichen, die beiden. Ja, ich glaube, als gegnerische Fans war man da schon am Rande der Verzweiflung, aber das gehörte dazu, das gehörte zum Gesamtpaket Jamie Vardy. Und als jetzt das Verabschiedungsvideo kam, wo er alleine am Mittelkreis steht, einfach nur das ja, aufsaugt, das Ganze und dann nochmal Szenen von früher gezeigt werden. War schon emotional. Ich glaube, die meisten, die ja auch diese Leicester-Saison miterlebt haben, haben den Mann einfach ins Herz geschlossen. Und eine der coolsten Geschichten, die wir ja im modernen Fußball, glaube ich, so erlebt haben, diese Meisterschaft von Leicester, diese Karriere von Vardy, wollte ich hier auf jeden Fall nochmal genug Platz einräumen.
Ich denke, es war das größte Fußballwunder. Also, das ist halt kein Pokal, den du mal holst, wenn du mal 7 gute Spiele machst. Das war halt eine Meistersaison in England und das als Mini-Leicester. Und Vardy hat jetzt knapp 500 Spiele für den Verein, knapp 200 Tore. Ich denke, er ist eine absolute Leicester-Legende. Wo rankt er für dich so Premier League-Stürmermäßig? Also, ich glaube, ich habe auch mal die Gedanken mir gemacht und auf Top 10 bin ich nicht gekommen. Also, ich bin nicht darauf gekommen, dass er in die Top 10 reinpasst. Aber er ist bei mir auch nicht weit dahinter. Also ich würde so sagen, so Top 15 Premier League Stürmer aller Zeiten, da ist Vardy für mich schon.
Du kannst eben rein sportlich nicht argumentieren, dass er Top 5 oder Top 10 ist. Das reicht einfach nicht. Wenn wir die emotionalen Argumente dazuziehen und Flair, Traumtore, das, was man irgendwie mit ihm verbindet, dazu nehmen, kannst du den Case machen. Aber ja, rein sportlich hat das nicht da hoch geschafft, einfach weil er sehr spät seine Profikarriere begonnen hat, eben lange bei Leicester gespielt hat, auch nachdem sie auf dem Level wettbewerbsfähig waren. Deswegen gehe ich damit ganz oben. So können wir es nicht aufmachen. Da lass uns gleich lieber nochmal über Salah reden. Ich glaube, da kommen wir eher in so Gefilde. Bei Vardy leider nicht, aber wie gesagt, emotional und gerade dieser Volley. Ich meine, es war gegen Liverpool, den du auch beschrieben hast, wo er den mit
Ja, kann
rechts über
sein.
den Torwart haut. Unvergesslich.
Ja, Maris und Fadi, Wahnsinn. Ich will noch kurz über einen deiner besten Freunde sprechen. Der ist mir auch vor die Linse gekommen, die letzten Wochen. Daniel Farke
Oi.
ist wieder Premier League Trainer, weil er mit Leeds den Aufstieg fix gemacht hat, zusammen mit Burnley. Also Scott Parker und Daniel Farke sind in der Premier League angekommen. Scott Parker kennen wir daraus schon. Farke dann bald auch. Und ja, beide haben den Aufstieg fix gemacht. Sheffield steht darunter, die können sie nicht mehr einholen. Und man munkelt trotzdem jetzt gerade, dass Leeds sich vielleicht von Farke trennen könnte, trotz des Aufstieges.
Ja, das wird richtig wehtun. Ich glaube, rein psychologisch, weil er sich es natürlich nicht verdient hat, diese Entlassung. Worauf beruht das? Die Zeit mit Norwich unter ihm in der ersten Liga, das war ihm gar nicht gut. Das war wirklich überhaupt nicht gut. Es hat nicht funktioniert. Er hat sich nicht passend angepasst, hat seinen Spielstil nicht verändert. Transfers saßen nicht. Das Ganze war eben keine Erfolgsgeschichte. Und man traut es ihm eventuell nicht zu. Im Moment sprechen wir noch von Gerüchten. Lass uns erstmal bei dem bleiben, was wir fix wissen. Er hat eine richtig gute Spielzeit gecoacht. Sie sind verdient wieder hochgegangen. Ich bin froh. Leeds gehört in die Premier League. Ich habe mich einfach darüber gefreut und ich hoffe, er bleibt. Vielleicht nicht aus egoistischer Sicht, weil, glaube ich, schon der halbe Gladbach-Kader mit Leeds jetzt in Verbindung gebracht wurde, falls der Mann Trainer bleibt. Deswegen, da wäre ich natürlich ein bisschen angepisst, wenn irgendwie Weigel, Elvedi und Co. einfach rübergehen, weil sie da das Dreifache verdienen.
Würde auch
Aber alles
passen,
Zukunftsmusik. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir halten euch auf dem Laufenden. Stand jetzt ist er noch Trainer und wir gratulieren einfach mal zum Aufstieg.
ja, und Burnley ist auch wieder zurück, ne? Also nachdem Vincent Kompany mit sie mit seinem unfassbar erfolgreichen Stil am Ende ganz knapp nicht in der ersten Liga halten konnte, aber nach dem Bayern-Job bekommen hat, trotz Premier League-Abstieg, wir gönnen es ihm alle, ist Burnley wieder zurück. Es hat nur einen Scott Parker gebraucht. Und vielleicht schafft er es ja mal, diese Fahrstuhlmannschaft aus Burnley wieder in der ersten Liga zu halten. Und ich denke, er wird auf jeden Fall so ein bisschen pragmatischer an die Premier League rangehen als Vincent Kompany. Und vielleicht können sie einen besseren Fight liefern. Also das wäre zumindest mal meine Hoffnung, mit der ich das Segment hier abschließen würde, dass die Aufsteiger uns einen besseren Fight liefern. Besser als diese drei Aufsteiger, die jetzt allesamt wieder runtergehen, weil am Ende wahrscheinlich nur Ipswich ansatzweise konkurrenzfähig war, ne?
Ja, lass uns das noch kurz mitnehmen. Ipswich, Leicester und Southampton, alle drei Aufsteiger gehen wieder runter, genauso wie im Vorjahr. Und dass das zweimal hintereinander passiert, ist neu, gab es noch nie. Also ich weiß nicht, ob man das als Negativrekord oder Premiere oder was auch immer titulieren möchte. Fakt ist, wir sehen, dass die Lücke zwischen zweiter und erster Liga in England wahrscheinlich so groß ist, wie sie noch nie war. Und die Aufsteiger müssen sich verändern, müssen andere Ansätze finden. Aktuell reicht es nicht.
Nee, es reicht nicht. Und ich will noch ganz kurz mit dir auf eine weitere Personalie schauen. Und zwar ist mir auch vor die Linse gelaufen, dass Mateus Cunha die Wolves anscheinend verlassen könnte, vielleicht sogar wird, in Richtung Manchester United. Ist da wohl einer der Wunschspieler im Old Trafford, dass er halt diese immer noch vakante Stürmerposition füllen soll. Kostet wohl ziemlich viel, hat eine Ausstiegsklausel, über 60 Millionen, glaube ich. Und anscheinend ist man bei United bereit, diese zu ziehen und Mateus Cunha von den Wolves loszueisen. Ist jetzt ein bisschen eine random Personalie, aber ich wollte sie trotzdem mal kurz mit reinbringen, weil das halt schon Big News wäre, ne?
Total. Es gab auch die Szenen, als Amorim und er in einem sehr intensiven Austausch gewesen sind. Und da hat man schon spekuliert, dass es konkret werden könnte. Ich habe heute einen Post von Fabrizio Romano gelesen, wo drunter stand: Here we go, könnte bald kommen. Gibt es noch nicht, aber könnte bald kommen. Und dazu passt ganz gut, dass Cunha im Moment eine Bestmarke gesammelt hat. Und zwar 15 Tore. 15 Tore diese Premier League-Saison. Das ist bisher schon Brasilianern gelungen, aber keiner war besser. Er hat jetzt den gemeinsamen Rekord mit Firmino und Martinelli und Cunha, also in dieser Liga bewegt er sich. Ich hätte gedacht, Firmino hat mehr gemacht, aber hat er nicht. 15 sind es. Und Cunha spielt eben einfach sensationell gut bei den Wolves, die an sich eine wirklich bescheidene Saison spielen. Ist er der überragende Mann, der Anker des Teams und wenn sie ihn loseisen, wahrscheinlich eine gute Sache, muss man so sagen.
Definitiv ein guter Spieler, aber ist er jetzt der Mann, der da vorne bei United dauerhaft für die Gefahren, für die Tore sorgen soll? Wäre ich kritisch. Also der Mann ist definitiv gut am Ball, hat ein gutes Auge, starke Schusstechnik, könnte alles haben. Aber das sind ja halt diese Transfers, die sie die letzten 5 Jahre immer getätigt haben, für zu viel Geld. Diesen ähnlichen Spielertypen, den habe ich jetzt schon so oft gesehen bei ihnen, diesen Spielertypen, wo man sich denkt, der ist gut am Ball. Aber das ist halt nicht der Mann, der für United jetzt die 20 Tore plus macht in der Premier League-Saison. Das ist Mateus Cunha für mich bei Ihnen auch nicht. Auf der Abgangsseite soll ja echt viel bei Ihnen passieren. Zum Beispiel Rasmus Højlund wird immer stärker mit einem Wechsel weg von Ihnen in Verbindung gebracht, auch in Richtung Serie A vielleicht zurück oder andere europäische Liga. Haben jetzt 1-1 gespielt gegen Bournemouth auswärts. Da hat Rasmus Højlund das 1-1 gemacht, das ganz späte 1-1. In der Umfrage unter der letzten Folge bei Spotify bei uns haben wir euch ja gefragt, ob Amorim trotz einem möglichen Finish auf Platz 17 Premier League Trainer bei Ihnen bleiben soll. Und da hat anscheinend die Mehrheit von euch die gegenteilige Auffassung. Und zwar haben 54% der Teilnehmer gesagt, nein, dass Amorim gehen soll, wenn sie 17. werden. Also es könnte, ne, wenn man euch glauben könnte oder schenkt, und mir vielleicht auch, weil ich das auch für nicht so unwahrscheinlich halte, wenn sie wirklich da unten so tief reinrutschen, sind gerade 14. Es könnte noch mal auf einen großen Umbruch bei Ihnen hinauslaufen.
Ich bin super gespannt. Das ganze Thema wird uns begleiten. Ich glaube, du musst an ihm festhalten. Ist mir egal, ob sie 17. werden. Ich bin da anscheinend in der Minderheit, aber stehe dazu. Ich glaube, wenn du jetzt wieder den Trainer feuerst, wieder das System änderst, wahrscheinlich wird keiner in diesem 3-4-3 weiterspielen, wo du jetzt wieder auch Flügelverteidiger für extra eingekauft hast. Du hast dich umgestellt, du hast wirklich zwanghaft daran festgehalten und das jetzt wieder so zu switchen, wäre ein Fehler aus meiner Perspektive. Für mich so ein bisschen das große Fragezeichen bei dem Cunha-Transfer. Du hast mit Bruno Fernandes fast denselben Spielertypen. Also die beiden, finde ich, sind sich sehr ähnlich. Und wenn du mit Bruno in der Zehner, in dieser Halbposition planst, dann spielst du zweimal mit demselben Spielertypen dort. Ein Amad Diallo sehe ich dann auf der Schiene, auf dem Flügel. Ich weiß es nicht. Du musst dann eigentlich einen viel, viel schnelleren Stürmer holen, den du immer wieder schicken kannst, um so ein bisschen das athletische Gegengewicht zu geben zu den zwei Zehnern, die das eben nicht bieten. Also für mich wäre das in der Kaderplanung erstmal ein kleines Fragezeichen. Wenn du Bruno auf die 6 ziehst, kann ich mir vorstellen, aber wenn beide vorne spielen, ich weiß nicht, ob das klappt, ganz ehrlich.
Wären sich in dieser vorderen Position definitiv ähnlich. Und ich sehe Kunja auch als einen guten Second Striker, also quasi jemand, der neben einem größeren, neben einem bulligeren Stürmer extrem gut performen könnte, weil er halt quasi von dem lebt, was da abfällt, so an, ne, Ablagen und so weiter. Aber den haben sie halt nach wie vor nicht. Und ich sehe jetzt auch gerade keine offensichtliche Lösung für sie, dass sie da sagen, okay, wir holen halt safe irgendwie einen Lukaku aus Italien oder wir holen Gyökeres oder so. Das sehe ich halt einfach bei ihnen nicht, ne?
Ich weiß nicht, hat Mateta Zeit? Hast du da was gehört?
Ja, also der hat halt auch so eine Anlaufzeit gebraucht bei Palace, ne? Aber was der da mittlerweile, was der da zaubert, du gegen uns, boah, nicht schlecht. Okay, hast du noch was?
Ja, wir müssen noch kurz Salah machen. Ich glaube, das ist ein gebührender Abschluss. Liverpool haben wir besprochen, auch im größeren Bild. Dasselbe gebührt auch Salah, weil er ist jetzt bester ausländischer Torschütze der Premier League Geschichte, hat Aguero überholt, ist damit jetzt alleiniger Rekordhalter. Wahnsinn. Also er hat jetzt auch wieder getroffen in diesem letzten Spiel. Finde ich ein typisches Salah-Tor. Eiskalter Abschluss nach innen gezogen, linker Fuß. War nicht sein bestes Spiel, aber diese Saison wird in die Geschichte eingehen. Und er ist jetzt auch, wenn wir über Fakten sprechen, er ist in dem Scorer-Output besser als sein Triori. Wir haben jetzt eben diese Marke, dass er der beste ausländische Torschütze ist. Das sind schon alles Zahlen und Rekorde. Wir müssen drüber reden.
Hat natürlich auch den absoluten Peak seiner Karriere immer in England verbracht. Ne? Und Henri war ja auch mal länger weg. Aber Mané ist ein absolutes Monster. Also immer noch. Jetzt, ich habe ja auch das Ding wieder gegen die Spurs mir mit Freude angeschaut. Und wenn Salah auf rechts geschickt wird, da hältst du den Atem an, weil du weißt nicht, was gleich kommt. Spielt er den Ball wieder mit dem Außenriss an den zweiten Pfosten, geht er seinen Move nach innen und schließt dann das lange Eck ab. Hat er einmal angetäuscht, hat ins kurze Eck geschossen. Der war natürlich sofort drin, der Ball. Also der Mann ist halt so vielseitig und das ist brutal gut. Und diese Lösungen, das wirkt halt echt wie auf dem Controller, ne? Was der da immer macht. Und das wirkt halt so einfach und das ist wirklich Brillanz, ist ja schwierige Sachen einfach aussehen zu lassen. Und das kann er wirklich par excellence. Und deswegen muss ich sagen, ich bin ein Riesenfan. Ist halt auch ein kleiner Exzentriker, ne? Hat jetzt die Frage bekommen, die ich gelesen habe, so sicherlich auch, es war eine leitende Frage. Ich will ihm da jetzt nicht den Kontext absprechen. Aber die Antwort, die ich dann gelesen habe, die war halt, dass er meinte, dass jetzt nochmal deutlich besonderer ist, ohne Jürgen Klopp, ohne Sadio Mané, ohne Firmino, ohne die alle, fühlt es sich für ihn besonders an oder noch besonderer. Also du merkst ja auch, er liebt das ja auch, wenn er halt dann dieser Main Man ist, ne?
Bin ich auch drüber gestolpert. Finde ich nicht ganz glücklich. Ich finde, das, was
Nee.
mitschwingt, wenn du es ohne Kontext liest, ist einfach nicht, ja, nicht zielführend. Lass es einfach gut sein, aber passt irgendwie rein, weil das ist eben das, was man ihm lassen muss. Als die alle gegangen sind und das Loch aufging, ist einfach noch mal besser geworden. Er hat noch mal mehr Verantwortung übernommen und ist jetzt eben auf einem Level, wo er noch nie war, wo ja kaum Spieler bisher waren. Und dann ist es auch okay, dann kannst du dir sowas erlauben. Er ist der Mann. Anders kann man es nicht sagen.
Er ist der Mann, Leute. Er ist der Mann. Ja, 43 Minuten. Ich bin so gespannt, was passiert, ne? Also meine Kamera ist definitiv zu schlecht, Robin, für dieses Ding hier. Du steckst mich da locker in die Tasche. Das kennen wir aus dem Sportstudio, oder? Dass meine Kamera zu schlecht ist.
So
Ach,
schlimm war
Mann.
es gar nicht, aber Traumata wollen wir nicht wecken. Wir fixen das für die nächsten Wochen und dann kriegen wir das auch hin.
Also vielleicht, wenn ihr diese Folge noch nicht sehen könnt, dann liegt es daran, dass meine Kamera einfach zu schlecht ist. Das könnte dann diese Woche die Ausrede sein. Aber ich werde es auf jeden Fall diese Woche angehen, um dann die Ausreden zu egalisieren. Und ich würde sagen, wir gehen zu den Ergebnissen über. Die haben wir letzte Woche an meinem Geburtstag einfach nicht gemacht. Und die Ergebnisse des 34. Spieltags lauten: Man City gewinnt gegen Aston Villa mit 2 zu 1. Arsenal und Palace haben sich unter der Woche ebenfalls schon gegenübergestanden. Arsenal und Palace 2 zu 2. Und jetzt kommen wir zum Wochenende. Da gewinnt Chelsea gegen Everton mit 1 zu 0. Ganz wichtiger Sieg, weil Nicholas Jackson ein starkes Finish liefert und das Siegtor erzielt. Die Wolves schlagen Leicester standesgemäß mit 3 zu 0. Matheus Cunha war auch da erfolgreich. Newcastle schlägt Ipswich mit 3 zu 0 und schickt sie in die zweite Liga. Ishak da auch wieder erfolgreich. Die Maschinen treffen also weiterhin. Brighton schlägt West Ham mit 3 zu 2. Fulham schlägt Southampton auswärts mit 2 zu 1. Bournemouth und Man United trennen sich mit 1 zu 1. Liverpool schlägt Tottenham mit 5 zu 1 und wird Meister unter Arne Slot in seiner Premierensaison. Wir haben es ausführlich bei uns gecovert. Und dann am Donnerstag noch das Spiel zwischen Nottingham und Brentford zählt ebenfalls noch zu diesem Spieltag. Wir wollen nicht unterschlagen, dass jetzt auch die Champions League ansteht und die europäischen Wettbewerbe. Da schauen wir dann, glaube ich, nächste Woche ein bisschen mehr drauf. Und jetzt zum Abschluss nochmal dein Spieler des Spieltags.
Gerne. Also, weil Liverpool zu Recht hier schon so viel Sendezeit bekommen hat, möchte ich noch mal ein kleines Nebenthema aufmachen und nehme Carlos Baleba. War der Siegtorschütze bei Brighton gegen West Ham, hat Innenverteidiger gespielt, zumindest laut offizieller Aufstellung. Super flexibler Mann, 21 Jahre alt. Ich bin Vorsitzender seines Fanclubs und wieder
Ich
dieses
weiß.
Ding in der Nachspielzeit reinhaut mit der Innenseite aus der Distanz. Primetime. Verlängerung, es geht um alles, es steht 2-2 und das Ding dann so reinzunetzen, das war schon beeindruckend. Und damit sind sie jetzt Neunter mit 51 Punkten, haben Chancen, noch den achten Platz streitig zu machen. Der könnte ja reichen fürs internationale Geschäft.
Was ein Ende dieses Spiels. Also Leute, guckt euch auf jeden Fall diese Highlights an. Weltklasse. Also West Ham meint er, das Spiel gewonnen zu haben und dann schießt Brighton nochmal zwei Tore ganz spät hinten drauf und Baleba mit dieser absoluten Wunderfackel. Also Wahnsinn, wie der sich nochmal reingedreht hat. Ich gehe mal mit einem Spieler, der haushoch verloren hat dieses Wochenende, aber ich gehe trotzdem mit ihm und zwar mit Dominic Solanke. Weil ich dachte mir die ersten 20 Minuten, ich mag den Spieler. Ich mag das. Diese Aura, die der hat, diese Härte, der geht in jedes Kopfballduell, der ist wuchtig, der Mann. Also wenn Solanke in einem starken Tottenham-Team oder in einem anderen starken Team mal wieder richtig performen könnte, hätte ich Bock auf Solanke mal wieder. Also diese starke Bournemouth-Saison damals, wenn Ainge bleibt oder wenn er geht, irgendwie Solanke müssen sie hinkriegen. Der war viel zu teuer, der Mann.
Vor allem muss er fit bleiben. Ich glaube, dass er Qualität hat, ist außer Frage. Ich würde ihn gerne sehen, als fixe Nummer 9, mal eine ganze Spielzeit mit jungen Spielern drumherum, die sich in Form spielen, mit einem Maddison, vielleicht einen Tell, den sie halten können, der jetzt in den letzten Wochen echt ganz gut aussah. Warum nicht? Ich würde mich freuen.
Top. Also Leute, wie gesagt, folgt uns auf Instagram und auf TikTok. Radio England auf TikTok und Radio England FM auf Instagram. Da gibt es ab jetzt wirklich 10-mal geileren Content als davor. Das ist alles dabei. Da sind Spieltags-Previews dabei. Da sind Highlights von uns dabei. Da sind andere Sachen. Best of the Rest. Wir haben uns da echt ein paar geile Sachen für euch ausgedacht. Da auf jeden Fall schon mal ein Follow dalassen, um nichts mehr zu verpassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für eure Podcast-Plattform eurer Wahl, also Spotify oder Apple Podcasts, wie sie alle heißen. Lasst uns da auch eine gute Bewertung da und kommentiert fleißig unter der Spotify-Episode. Und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche spätestens per Video begrüßen können. Ich werde bis dahin alles in die Wege leiten, um mein Bild irgendwie zu fixen, falls es jemals passieren sollte. Und ja, ich glaube, wir haben sehr viel Bock und freuen uns auf dieses neue Kapitel.
Genauso machen wir es. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt uns treu und haltet durch. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.